Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zehntausende Menschen sind heute in Moskau gegen Präsident Putin auf die Straße gegangen und haben sich damit staatlichem Druck widersetzt. Das Parlament hatte erst vor kurzem das Versammlungsrecht verschärft. Demonstranten müssen seitdem schon bei geringfügigen Verstößen mit drastischen Strafen rechnen. Trotz dieses Risikos setzte sich ein langer Demonstrationszug in der Innenstadt in Bewegung. Die Proteste blieben friedlich.
Russlands neue Oppositionsbewegung zeigte sich selbstbewusst. Wieder waren Zehntausende gekommen, um lautstark ein Russland ohne Putin zu fordern. Ein breites Bündnis von Nationalisten, Bürgerrechtlern und Linken hatte zum Marsch der Millionen aufgerufen. Die Polizei hielt sich dieses Mal zurück. Es blieb friedlich, obwohl es im Vorfeld der Großdemonstration zu zahlreichen staatlichen Einschüchterungsversuchen gekommen war. Zeitgleich zum Beginn der Demonstration wurden die wichtigsten Führer der Opposition zum Verhör bei der Polizei vorgeladen. Gestern waren ihre Wohnungen durchsucht worden. Und seit Samstag gilt in Russland ein verschärftes Versammlungsrecht, das drakonische Strafen schon bei geringen Regelverstößen vorsieht. Russlands neu gewählter Präsident Putin reagierte heute unbeeindruckt auf die Massenkundgebung und warnte seine Gegner indirekt. Für uns ist alles inakzeptabel, was dem Land schadet und die Gesellschaft spaltet, sagte Putin am Rande einer Festveranstaltung zum Nationalfeiertag. Auf der Abschlusskundgebung der Regierungsgegner forderten Vertreter der Opposition Putins Rücktritt und eine Verfassungsänderung. Es muss verboten werden, dass ein einzelner Mann mehr als zweimal Präsident in unserem Land sein darf. Die Kundgebung dauerte bis in den Abend. Zwischenfälle keine. Trotz Verschärfung des Versammlungsrechts, trotz Angriffen auf Internetseiten und trotz Verhören und Hausdurchsuchungen bei den wichtigsten Führern der russischen Opposition. Die neue russische Oppositionsbewegung hat heute eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich durch nichts und niemanden abschrecken lässt. Es dürfte weiter ungemütlich bleiben für Wladimir Putin, den alten und neuen Mann im Kreml.
Die Vereinten Nationen erheben neue schwere Vorwürfe gegen das Regime des syrischen Präsidenten Assad. Regierungssoldaten und Geheimdienstleute haben nach einem UN-Bericht Kinder gefoltert, sexuell missbraucht und getötet. Jungen und Mädchen seien außerdem gezwungen worden, sich in Armeebusse zu setzen, um die Soldaten vor Angriffen zu schützen. Regelmäßig würden Schulen angegriffen. Die UN-Beobachtermission versucht unterdessen weiter, einen Waffenstillstand zu überwachen, der kaum noch respektiert wird.
Solche schwarzen Autos fahren fast immer dem Beobachterkonvoi voraus. Drinnen sitzen Agenten der syrischen Staatssicherheit, ohne die UNO-Beobachter nicht ausrücken dürfen zu ihrer eigenen Sicherheit, wie es heißt. Und wenn die Beobachter mit Passanten reden, dann sind diese Begleiter nicht fern. Die Syrer wissen das und wer nicht auffallen will, gibt entsprechende Auskünfte. Zumindest hier im relativ friedlichen Damaskus. Von den Schrecken des Krieges ist in der syrischen Hauptstadt nur wenig zu spüren. Der spielt sich außerhalb ab. Auch heute wieder in der Rebellenhochburg Homs. Die Stadt unter Dauerfeuer. Schwarze Rauchschwaden steigen auf. Das syrische Militär greift die Stadt mit Hubschraubern an. Wieder gab es Tote und Verletzte. Gerade Kinder leiden ganz besonders unter dem Krieg. In fast allen Fällen waren Kinder unter den Opfern von Militäroperationen, schreiben die Vereinten Nationen in einem gestern veröffentlichten Bericht. Das Militär setzt sie zum Beispiel als menschliche Schutzschilde für ihre Panzer ein. Die Sprecherin der Beobachtermission gab gestern bekannt, die UNO wisse, dass noch viele Zivilisten in Homs eingeschlossen sind, darunter auch Verletzte. Sie forderte freien Zugang zur Stadt, um die Menschen zu evakuieren. Aber auch den Rebellenverbänden werfen die Vereinten Nationen vor, sie würden Kinder militärisch missbrauchen. Außerdem gibt es immer wieder Berichte, dass sie ihre Gefangenen foltern und ermorden.
In Syrien schwindet die Hoffnung auf eine politische Lösung des Konflikts. Beide Seiten scheinen immer mehr auf eine rein militärische zu setzen. Die Beobachtermission der UNO kann vielleicht das Ende des Annan-Plans hinauszögern, mehr aber bestimmt nicht.
Bundespräsident Gauck fordert eine stärkere gesellschaftliche Debatte über Auslandseinsätze deutscher Soldaten. Bei einem Besuch der Bundeswehrführungsakademie in Hamburg sagte er, es müsse darüber diskutiert werden, ob durch die Einsätze die gewünschten Ziele erreicht würden oder ob schlimmstenfalls neue Gewalt erschaffen werde. Diese Fragen gehörten in die Mitte der Gesellschaft. Gauck stellte sich ausdrücklich vor die Soldaten.
Diese Bereitschaft zur Hingabe ist selten geworden in Zeiten, da jeder für sich selbst Verantwortung zu übernehmen hat und zu viele meinen, damit schon genug Verantwortung zu tragen. Hier in der Bundeswehr treffe ich überall auf Menschen mit der Bereitschaft, sich für etwas einzusetzen. Gewissermaßen treffe ich auf Mutbürger in Uniform.
Im Streit zwischen Regierung und Opposition über den europäischen Fiskalpakt ist noch kein Durchbruch in Sicht. Knapp 3 Wochen vor der parlamentarischen Sommerpause brachte ein Gespräch gestern Abend keine Fortschritte. SPD und Grüne knüpfen ihre Zustimmung zu dem Pakt für mehr Haushaltsdisziplin an Bedingungen, wie einen verbindlichen Fahrplan für eine Steuer auf Finanzgeschäfte. Und es gibt weitere strittige Punkte.
Die Spitzen der deutschen Finanzwelt waren gespannt. Beim CDU-Wirtschaftsrat wirbt die Bundeskanzlerin für den Fiskalpakt. Ihre Absage an eine bedingungslose gemeinsame Haftung für europäische Schulden kommt bei den Unternehmern gut an.
Wir wollen Europa, wir wollen auch mehr Europa. Aber ich möchte ein Europa, in dem immer sichergestellt ist, dass gemeinsame Haftung und gemeinsame Kontrolle in einer Hand liegen. Es kann nicht sein, dass wir Haftung vergemeinschaften und Kontrolle in der nationalen Zuständigkeit belassen. Darum geht es bei dem, was wir tun.
Die Schulden der europäischen Krisenländer sollen nach den Vorstellungen der Grünen gebündelt und schrittweise von allen Ländern der Eurozone abgetragen werden. So sollen die Zinsen für Staaten wie Griechenland sinken.
Zinsdruck reduziert man durch einen Altschuldentilgungsfonds, weil sich damit die Zinsen reduzieren, gerade für die Krisenländer.
Die Gespräche zwischen Regierung und Opposition sind durch angebliche Äußerungen des Kanzleramtsministers belastet. Berichte, wonach Ronald Pofalla eine Börsensteuer noch in dieser Legislaturperiode für unrealistisch hält, wertet die SPD als Abkehr von der bereits erreichten Vereinbarung.
So kann man mit einer Oppositionspartei SPD nicht umgehen. Wer uns braucht für eine Ratifizierung des Fiskalpaktes, wer um unsere Zustimmung wirbt, muss ernst nehmen. Was wir hier vorschlagen.
Kaum ein Beteiligter rechnet noch damit, dass es schon morgen beim Spitzentreffen im Kanzleramt zu einer Einigung kommt. In der Unionsfraktion gibt es inzwischen erhebliche Zweifel, ob die Grünen dem Fiskalpakt zustimmen werden. Die Hoffnung der Koalition richtet sich jetzt auf die SPD. Union und FDP halten eine Zustimmung der Sozialdemokraten zum europäischen Reformgesetz noch immer für realistisch.
Streit über den europäischen Fiskalpakt gibt es auch zwischen der Bundesregierung und den Ländern. Auf tagesschau.de finden Sie dazu ein Interview mit dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck. 10 Tage nach dem Führungswechsel bei der Linkspartei hat das neue Spitzenduo Kipping und Rieksinger sein Programm für die ersten 120 Tage vorgestellt. Beide wollen die zerstrittenen Parteiflügel durch Gespräche wieder zusammenführen und so die erbitterten Machtkämpfe der vergangenen Wochen hinter sich lassen. Eine Debatte über die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl 2013 lehnen sie ab. Der Machtwechsel in Schleswig-Holstein ist perfekt. Der SPD-Politiker Thorsten Albig wurde heute zum neuen Ministerpräsidenten gewählt und damit zum Nachfolger von Peter-Harry Carstensen. Albig führt die erste Koalition aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband. Er erhielt auch Stimmen aus der Opposition. Die Abstimmung war 7 Jahre nach dem Debakel um die frühere Regierungschefin Heide Simonis mit Spannung erwartet worden.
Das ist der neue Mann an der Spitze von Schleswig-Holstein. Thorsten Albig, 49 Jahre alt, bislang Oberbürgermeister von Kiel. Er versammelt ein Kabinett um sich, in dem erstmals der SSW, also die Partei der dänischen Minderheit, vertreten ist. Thorsten Albigs Wahl war heute überraschend deutlich, denn mindestens 2 Stimmen hat er aus dem Lager der Opposition dazu bekommen.
Es ist natürlich schon eine Last runtergefallen. Wäre gelogen, wenn man sagt, das ist alles ganz entspannt. Das war es natürlich nicht. Ja, aber jetzt bin ich sehr froh und sehr stolz.
Erst gestern hatten SPD, Grüne und SSW ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Sie wollen mehr Geld für Bildung ausgeben, Kürzungen zurücknehmen und die Energiewende beschleunigen.
Wir haben die 1,5 Jahre seit Fukushima verloren. Wirklich sind verlorene Jahre. Das heißt, die fehlen uns hinten raus. Wir wollten damals 2017 fertig sein. Wenn sie jetzt schon 1,5 Jahre drauflegen, dann sind wir jetzt schon über das Limit hinaus. Das heißt, wir müssen aufhören zu hinken und endlich wieder mit beiden Beinen laufen.
Viel Spielraum hat die neue Landesregierung nicht, denn das nördlichste Bundesland ist notorisch überschuldet.
Ein Jahr lang können Sie das Geld ausgeben, was FDP und CDU zusätzlich gespart haben. Danach müssen Sie ja erklären, wie Sie mit den Finanzen weiter umgehen wollen. Ich bin gespannt, ob SSW, Bündnis 90 Die Grünen den Menschen erklären können, dass sie auch unter dieser Regierung nicht in einem Land leben, wo Milch und Honig fließen.
Am Ende noch eine versöhnliche Geste für den scheidenden Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen. Und der Hobbyimker revanchierte sich gleich mit einem Glas selbstgeschleuderten Honig für den Neuen. Und die Stärkung kann Thorsten Albig brauchen, denn Energiewende, Schuldenberg, Bildungsstreit, er übernimmt mit dem Amt vor allem Probleme.
Einen Monat nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich SPD und Grüne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Am Mittag präsentierten Ministerpräsidentin Kraft und ihre Stellvertreterin Löhrmann die Einzelheiten des knapp 200-seitigen Vertragswerks. Es sieht unter anderem vor, bis 2017 1 Milliarde Euro im Landeshaushalt einzusparen. Sofern die Sonderparteitage am Freitag zustimmen, kann Kraft am 20. Juni zur Ministerpräsidentin wiedergewählt werden.
Bergbau aus im Saarland. Das Landeskabinett ist in Lebach-Hoxberg unter Tage zusammengekommen, um sich von der Bergbautradition des Saarlandes zu verabschieden. In 1700 Metern Tiefe stellte CDU-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer künftige Denkmalprojekte vor. Am 30. Juni endet die Steinkohleförderung nach rund 250 Jahren. Schwere Erderschütterungen hatten 2008 zu der Entscheidung geführt.
Tschechiens Fußballnationalmannschaft hat sich im zweiten EM-Spiel der Gruppe A gegen Griechenland durchgesetzt. Die Partie im polnischen Breslau endete 1:2. Damit verhinderten die Tschechen das vorzeitige Turnier aus. Die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich ist tot. Das bestätigte ihre Familie am Abend, wie soeben gemeldet wird. Mitscherlich starb im Alter von 94 Jahren im Kreis ihrer Familie. Die Autorin und Medizinerin galt als eine der bekanntesten deutschen Psychoanalytikerinnen. Mitscherlich schrieb mit ihrem Mann das Buch »Die Unfähigkeit zu trauern«, das viele Diskussionen auslöste.
Sie mischte sich ein in die Selbstfindung der Deutschen wie kaum eine andere Frau, Margarete Mitscherlich. Ärztin und Psychoanalytikerin, streitbar und unkonventionell, regte gerne öffentliche Diskussionen an. Gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Mitscherlich veröffentlichte sie 1967 das Buch »Die Unfähigkeit zu trauern«. Darin kritisierten die Mitscherlichs die Weigerung vieler Deutscher, sich mit ihrer Rolle im Nationalsozialismus und im Krieg auseinanderzusetzen.
Man hatte seinen Sohn, seinen Mann, seinen Vater verloren. Die waren in Gefangenschaft. Das ganze Land war verwüstet. Man hätte sich erinnern müssen. Trauern ist ja erinnern und nochmal erinnern und nochmal erinnern.
1917 wurde Margarete Mitscherlich in Dänemark geboren, als Tochter eines dänischen Arztes und einer deutschen Lehrerin. In Heidelberg studierte sie während des Zweiten Weltkriegs Medizin und lernte dabei ihren späteren Mann Alexander Mitscherlich kennen. Er begeisterte die junge Ärztin für Freuds Psychoanalysetechniken. Ende der 60er Jahre setzte sie sich für die Frauenbewegung ein. Erneut wurde sie für ihr vehementes Engagement kritisiert.
Ich bin radikal insofern, als je älter ich werde, ich umso dringlicher wünsche, der Wirklichkeit so nah wie möglich zu kommen und damit auch der Wahrheit.
Die Wahrheitssuche praktizierte die Psychoanalytikerin auch noch jenseits der 90 am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt am Main.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 13. Juni.
Das unbeständige Wetter dauert an, dazu strömt kühle Nordseeluft zu uns nach Deutschland. Zum Wochenende wird es dann aber vor allem in der Südosthälfte sommerlich warm. In der Nacht regnet es im Süden und Südwesten teilweise ergiebig, anfangs sind Gewitter dabei, sonst nur hier und da Schauer oder Gewitter. Vor allem im Nordwesten ist es klar, am Tag ist es im Süden, in der Mitte und im Nordosten dicht bewölkt, hier und da regnet es mitunter kräftig, Gewitter können mit dabei sein, im Nordwesten und Westen ist es meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See mitunter frisch. In der Nacht 14 Grad in der Lausitz, 7 Grad an der Ems. Am Tag 13 Grad in der Eifel und 21 Grad an der Oder. Am Donnerstag ist es freundlicher, dennoch in der Mitte und im Osten fallen stellenweise Schauer. Am Freitag vor allem im Süden und Osten viel Sonne, im Westen und Nordwesten hier unter Regen oder Gewitter. Am Samstag neben Sonne stellenweise Schauer und Gewitter, die örtlich kräftig ausfallen können.
Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Tom Buru in der Halbzeitpause des EM-Spiels Polen gegen Russland um 21.35 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.